Schön, dass wir hier sein dürfen. Das freut mich. Ich nehme noch was mit, so ein Speakzettel. Meine Frau und ich, die Mia, die am Klavier saß, wir sind heute schon super freundlich und aufmerksam empfangen worden von euch. Das ist eine 30er. Jetzt einmal richtig geblitzt und dann wussten wir haben ein Andenken von euch bekommen. Dafür sind wir dankbar. Aber es war nicht ganz so schlimm. Ich weiß nicht, ob es knappe 40 waren, aber wir haben gedacht, gut, so wird man hier im Heiligen Haus, da ist man willkommen, es wird hell, man wird wach und man bekommt ein Andenken. Also, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit der Stadt. Das dürft ihr ruhig, Dankeschön, dürft ihr anmachen. Ich möchte ganz kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns so göttlich liebst, dass du unsere Herzen ansiehst und Heiliger Geist, dass du uns jetzt anrühren möchtest, dass du zu uns sprechen möchtest, dass du Jesus groß machen möchtest. Alles Störende muss weichen, das bitte ich in Jesu Namen. Danke für diese kostbare Zeit, danke für deine Liebe. Amen. Jesus im Fokus, immer richtig, oder? Theoretisch so einfach zu predigen und das machen, das ist doch gar nicht so einfach. Und da gucke ich immer in den Spiegel. Bei den Vorbereitungen, da habe ich ja am meisten selbst was davon. Ich freue mich voll, dass ich dieses Jahr hier mit dabei sein darf. Im Team ist ja auch Lars und Sonja bei uns immer mit dabei. Und es ist einfach schön, wenn wir die Chance bekommen, von Jesus zu erzählen. Und wenn wir in Indien sind, dann sind wir immer ganz begeistert, was unsere indischen Geschwister dort tun, wie Gott dort segnet und wie hingabevoll sie dienen. Dann bin ich immer ganz beschämt und angerührt, komme ich dann wieder zurück und motiviert, weiter zu dienen. Das ist eigentlich einfach wunderbar. Und ich möchte euch berichten, es passierte vor ungefähr 2000 Jahren, 100 Kilometer nördlich von Jerusalem, oben am See Genezareth, da sieht ihr diesen roten Pfeil. Und was war passiert? Jesus, der in Anfang 30er Jahren war auf dieser Erde, war ja halb Gott und halb Mensch. In Philipper 2, wenn wir daran erinnert, dass er auch fühlte, wie Menschen fühlen. Und umso mehr versteht er uns, weil er jetzt ja wieder beim Vater ist. Das wissen wir alle. Nach Ostern, er ist auferstanden, er lebt. Christi Himmelfahrt in 40 Tagen, knapp werden wir das feiern. Und er versteht uns als Gottes Sohn unglaublich. Er hat auch gefühlt, als er auf dieser Erde war, wie wir fühlen. Und er hat mitbekommen, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde. Und er war traurig, er war betroffen. Und das hat ihn nicht, es war ihm nicht gleichgültig und egal. Und er wollte Ruhe haben, er brauchte Stille. Und er versuchte mit den Jüngern an einen anderen Ort am See zu fahren, um Ruhe zu haben. Und dann kam es ganz anders. Kennt ihr das auch? Ihr habt was vor und es kommt ganz anders als geplant, ganz anders als gewollt. Und das war da so. Und die Menschenmenge, die wollte ihn sehen, die wollte ihn hören, die wollte die Wunder sehen. Und natürlich verstehe ich jeden, der auch krank war, der Heilung erfahren wollte, der ihn aufsuchte. Und es kam ganz anders. Statt Ruhe war richtig was los. Und wie reagierte Jesus? Er hatte Mitleid. Ihm war das nicht egal. Ihm waren die Menschen nicht egal. Ihm bist du gar nicht egal. Und er sieht dich und er sieht in dein Herz. Und dann hat er Wunder getan, er hat geheilt. Und eins der bekanntesten Wunder, das kennen wir auch, das passierte dann abends, kurz bevor die Jünger Jesus daran erinnerten, dass die Menschen noch was zu essen bräuchten und nach Hause gehen sollten. Und Jesus sagt dann, gebt ihr ihnen doch was zu essen. Das ist ja ein bisschen krass, ne? Also das waren 5000 Männer, kennen wir. Jetzt werden viele hoffentlich eine Frau mitgebracht haben und die haben Kinder mitgebracht. Sagen wir mal einfach, es waren vielleicht 10.000 Leute. Und es war menschlich gesehen doch, was sagt da Jesus? Verrückt, oder? Gebt ihr ihnen zu essen. Aber das ist was, was uns auch was sagen soll. Jesus gibt uns auch einen Auftrag. Wir sollen die Botschaft in diese Welt weitersagen. Er hätte es seinen Engeln sagen können oder er könnte auch was anderes machen. Nein, er hat uns auserwählt, seine Kinder, dass wir ganz vieles stellvertretend für ihn machen. Und er sagt, ich helfe euch dabei. Aber er schickt dich zu den Kranken, er schickt dich zu den Einsamen, er stellt dich in verschiedene Dienste, vielleicht sogar im Ausland, aber auch hier. Er schickt dich zur Nachbarschaft, in die Schule, in die Firma, wo auch immer, ins Studium. Er schickt dich und sagt, sag du von mir weiter. Und die sind total überfordert und sagen, ja, wie soll das gehen? Er bittet oder sagt dir sogar vielleicht verrückte Sachen. Du empfindest es verrückt. Wie soll das gehen? Und dann ist es theoretisch so einfach. Ne? Er ist ja bei uns. Der Heilige Geist ist doch in uns. Ne? Und wir haben doch auch alle Macht der Welt, weil Gott in uns ist. Ja, glauben wir das wirklich? Glaubst du das? Bist du da auch wirklich von überzeugt, dass wenn es darauf ankommt, dass er uns hilft? Und die Jünger sind überfordert. Und interessanterweise, ich weiß nicht warum, aber dieser kleine Junge, der hat es verstanden. Der gibt das, was er hat, gibt er den Jüngern. 2 Fische, 5 Brote. Und das ist auch oft das, was Jesus von dir möchte, von mir möchte. Das zu geben im Vertrauen, was wir haben und daran zu glauben, dass er dann daraus ganz viel machen will. Das finde ich stark. Jesus benutzt hier den kleinen Jünger, die Männer, die gestandenen Fischermänner und was auch immer sie für Beruf hatten, die wussten nicht, was geht. Aber der kleine Junge, der hat das hingehalten, was er hat. Und das ist das oft, was Gott möchte. Er möchte, dass wir das geben, was wir haben. Und das finde ich so stark. Jesus gebraucht diesen kleinen Jungen für was Großes. Und er gebraucht dich und mich, auch wenn wir uns so klein vorkommen, vielleicht für was Großes. Und ich kann da berichten, es berührt mich einfach, als die Corona ausbrach, 2020, im März ungefähr, ihr kennt das, man redet schon gar nicht mehr gerne drüber, das irgendwie nervt das langsam. Ich freue mich, dass das jetzt mal als eine vielleicht Form der Art, wie so eine Grippe, dass wir damit umgehen können und damit auch leben können. Aber als das ausbrach, wussten wir alle auf der Welt nicht so ganz, wie gehen wir damit um. Und in Indien war nicht die Krankheit die Katastrophe, sondern die Katastrophe war, weil die Isolation so schrecklich streng angeordnet wurde, die Menschen verhungerten. Die Tagelöhner, die brauchen ihre Arbeit, um morgen was zu essen zu haben. Die Blinden müssen betteln gehen und die Leprakranken, denen wir helfen dürfen, genauso. Und die hatten nichts mehr zu essen. Und das war bitter, bitter ernst. Und es war eigentlich gar nicht möglich, was zu organisieren, weil die ganzen Logistikketten, die waren ja zerstört. Und das war ein Riesendrama. Und da haben wir da gesessen und wir haben uns gefühlt wie der kleine Junge. Wir wussten ja, wir sollen doch geben, was wir haben, aber was können wir überhaupt geben? Was für Fische und was für ein Brot haben wir denn als Vishwajyoti? Wir wollen doch Licht für die Welt sein, so heißt das. Und da waren wir ganz schön gefragt und haben gebetet. Und wisst ihr, das ist doch gar nicht so einfach, immer Gottes Stimme zu hören. Das ist so klar, ne? Ich möchte doch so gerne, so oft, dass ein Buch runterfällt und ach, ein Zettel. Ja, danke, Herr Jesus. Ich weiß nicht, wie du Gottes Stimme hörst, aber ist nicht immer so einfach. Und manchmal, da wissen wir gar nicht, was sollen wir denn machen? Dieser kleine Junge hielt das hin, was er hatte und wir haben das auch getan. Wir haben dann gespürt, wir schreiben all unseren Freunden, die Interesse haben, den Gemeinden und berichten denen und wir beten, dass das irgendwie möglich wird. Und dann haben wir eine Brotvermehrung erlebt vom Verein aus. Wir waren aber nur wie der kleine Junge. Wir haben nur so ein bisschen hingehalten und Jesus hat vermehrt. 50.000 Menschen haben Essen bekommen. Wir haben geweint vor Freude, weil so viele gespendet haben, wo wir gedacht haben, die haben selbst nichts mehr. In Deutschland gab es Kurzarbeit, es gab viele Probleme und die ganzen Projekte bei uns haben Unterdeckung. Wir sind immer auf Gott angewiesen. Aber Gott hat gesegnet. Er hat das bisschen genommen und er hat die Menschen gefüttert. 50.000. Wir konnten gar nicht in Indien, da passierten die nächsten Wunder, dass die das schafften, das zu organisieren, zu packen und zu verteilen. Und ohne Korruption, dass das auch direkt ankam. Und dann gab Gott uns so viel, dass wir noch andere Missionen, die wir kannten, eingeschaltet haben, auch Geld geben konnten, damit die auch parallel in anderen Teilen des Landes verteilen konnten. Und da waren wir ganz beschämt und deswegen erzähle ich das so gerne. Wir haben uns gefühlt wie dieser kleine Junge und ich möchte dich motivieren, gebt das bisschen, was ihr habt, mit Vertrauen und Glauben und Gott kann. Ihm ist nichts unmöglich. Das ist einfach wunderbar. Ich möchte uns die Verse lesen aus Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie, und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ja, jetzt waren alle Menschen satt geworden, und zwar im Überfluss. Jeder konnte so viel essen, wie er wollte, und es blieb noch übrig, so ist der Herr. Und ich denke, dass die Jünger auch ganz viel gelernt haben. Und wir haben auch schon ganz oft einiges erlebt mit dem Herrn. Und dann sind wir doch wieder am Zweifeln und stellen alles wieder in Frage, ich zumindest. Dann habe ich mich schon ein paar Mal beim Herrn entschuldigt. Ich sage, tut mir echt leid, jetzt habe ich schon so viel erlebt. Ich müsste es doch jetzt wirklich mal verstanden haben. Und das geht uns oft so. Und da dürfen wir auch wieder zu Jesus gehen und ihn bitten. Er liebt uns göttlich. Und das ist gar nicht so schlimm. Das ist unsere Kinder. Wir haben Lucy, die ist 9, Jule 11. Die machen auch manchmal immer wieder denselben Blödsinn. Dann haben wir sie trotzdem genauso lieb. Und so ist das bei Jesus auch mit uns. Das ist einfach schön. Aber er liebt nicht nur menschlich, er liebt göttlich. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie lieb er uns hat. Und er schickt jetzt hier die Jünger in das, den schickt er schon auf dem Weg. Es waren ja erfahrene Fischermänner, die wussten mit dem Boot umzugehen. Geht ihr schon mal und fahrt auf die andere Seite des Sees, ich komme dann nach. Haben die Jünger auch so überlegt, wie kommt er wohl nach? Aber sie sind dann wirklich gehorsam gewesen und sind dann auch losgegangen. Und dann diese Situation. Erstmal ganz interessant, Jesus sucht wieder die Ruhe, er sucht das Gespräch mit seinem Vater. Er tankt und nutzt die Zeit, er nimmt sich die Zeit, aufzutanken im Gespräch mit dem Vater. Also das darf uns auch daran erinnern, das ist sicherlich eine gute Idee, bei Jesus aufzutanken, mit ihm zu sprechen, auf diesen Berg zu gehen, keine Ahnung, wo wir unsere Berge haben, aber wo wir auftanken können. Er tat das und er nutzte diese Zeit. Und auf der anderen Seite sehen wir die Jünger, die tun, was Gott ihnen doch gesagt hat, was Jesus ihm gesagt hat. Und was passiert? Sie kommen in einen Sturm. Ja, was eine Sauerei, finde ich. Also jetzt tun die das, was ganz klar, was der Herr sagt, und das mache euch auch so gehen, und kommen in den Sturm. Ja, was ist denn das? Das ist doch irgendwie, ist das doch nicht fair. Ne? Das ist doch, was, wenn wir denken oft, wenn wir gesegnet sind vom Herrn, dann muss es uns doch gut gehen, dann wird alles zum Guten, dann sind wir wieder gesund, dann können wir ihn loben und preisen, wir sollen auch immer dankbar und fröhlich sein. Wir versuchen nach Gottes Willen zu handeln und geraten in Sturm. Und wo ist Jesus? Nicht da. Das ist doch nicht schön, das ist doch nicht in Ordnung. Was macht denn Jesus? Im Markus lesen wir, dass er das sogar beobachtet und er weiß, dass sie im Sturm sind. Und wisst ihr, diesen Abend sind sie losgegangen und dann irgendwann losgefahren. Und gekommen ist Jesus zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Der hat die ganz schön lange warten lassen in dem Sturm. Also das Denken, die Zeit, wie Jesus, wie Gott reagiert, das entspricht nicht unserer Zeit. Und wir werden auch nicht immer alles verstehen und es enttäuscht auch. Ich glaube, die Jünger waren enttäuscht auf dem Boot. Die haben gesagt, ey, super, wo ist er jetzt? Und dann der Sturm und Jesus hat das gesehen, hat das wahrgenommen, aber am Ende wird er uns nie zu viel zumuten. Und dann sehen wir das auch, er kommt dann. Er kommt dann anders als erwartet. Er geht sogar noch längs das Boot. Und das Bild gibt das nicht so schön wieder, da war ja noch Sturm und die erkennen ihn gar nicht und in dem Sturm sind die da am Kämpfen, zum Glück hatten sie genug vorher gegessen, aber und dann erkennen sie und dann schrecken sie und denken, es wäre ein Geist, die haben Jesus gar nicht erkannt. Und das wird bei uns auch manchmal sein, manchmal erkennen wir Jesus gar nicht in unserem Sturm. Wir erwarten ihn auch schon vielleicht gar nicht mehr und wir sehen ihn nicht oder wir erkennen ihn nicht richtig. Und was sagt dann Jesus so liebevoll? Fürchtet euch nicht. Und das ist das, was er immer. Er auch jetzt gerade in Ostern, diese Friedensbotschaft. Er möchte uns, und nur er kann den wahren Frieden geben auf Erden. Und er möchte auch uns den Frieden geben. Und er wird uns auch helfen, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, er hat uns vergessen oder viel zu lange, wir haben schon fast den Glauben verloren, dass er uns hilft. Aber er sieht uns, er sieht dich, so wie auch die Jahreslosung. Und er kommt auch nicht zu spät, auch wenn wir das denken. Und dann diese Situation, die finde ich so, sie haben echt Angst, sie erkennen ihn nicht. Denk doch mal dran, das Wasser muss doch gespritzt haben, das hat gerauscht. Da hat man Jesus Stimme schon kaum gehört und gesehen, konnten sie ihn gar nicht richtig. Und dann, so krass, was dann, wie Petrus dann reagiert. Wie reagiert er? Er sagt ja, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu mir zu kommen. Und das finde ich auch gewaltig. Dieses in diesem Sturm aus dem Boot zu gehen. Ja, was ist denn das? Also, und dann ist er noch einmal ganz sicher, ob es Jesus ist. Und das finde ich irgendwo großartig. Das ist was, wir haben das schon ganz oft gehört, aber ich finde, spricht das ganz neu an. Dieses, jetzt bin ich in diesem Sturm, ich glaube, es könnte Jesus sein. Und jetzt bin ich sogar bereit, der Petrus bereit, was Verrücktes zu tun, weil er will zu Jesus. Und das ist der richtige Fokus. Im Sturm auf Jesus zu gucken, im Sturm uns an Jesus zu wenden, bei ihm die Hilfe zu suchen. Auch wenn wir im vermeintlich sicheren Boot sind, auch wenn es vielleicht verrückt erscheint, in so einem Sturm nicht die erfahrenen Fischer zu fragen, was wir jetzt tun sollen, sondern uns auf Jesus fokussieren. Und das tut hier Petrus außerordentlich vorbildlich. Aber was ich auch interessant finde, was uns lehren soll, wie er das tut. Er sagt, wenn ich jetzt dieses Verrückte tue, dann musst du es mir aber befehlen, Jesus. Das musst du mir nochmal ganz deutlich sagen. Und dann sagt Jesus, komm. Und jetzt frage ich euch, als Petrus dann jetzt losging auf dem Wasser in dem Sturm, jetzt hätten die anderen das doch auch tun können, oder? Die haben noch gehört, dass Jesus hat doch gesagt, komm, der Petrus, der verrückte Kerl, der bleibt nicht auf dem sicheren Boot bei den anderen, der tut das Unmögliche, der hat den Fokus auf Jesus und geht im Vertrauen los. Und das Unmögliche würde heute auch wieder passieren. Und ich kenne das, dass das Bibelstudenten mal probiert haben, die haben gesagt, wenn der Glaube groß genug ist, dann können wir auf dem Wasser gehen. Ich weiß nicht, wer mal hier hupt, aber vielleicht soll ich mich dann beeilen. Auf jeden Fall war es so, dass die Bibelschüler wirklich gebetet haben, und das ist eine wahre Geschichte, wahre Begebenheit, und die haben das gemacht und die haben da das geglaubt, dass Jesus sie auch auf dem Wasser gehen lassen kann. Und dann haben die das probiert, dann haben die gebetet, ich weiß nicht, ob sie auch gefastet haben, und dann sind die an den Steg gegangen und dann ist der Erste aufs Wasser gegangen und was passiert? Abgesoffen. Und was dann passiert? Die waren total gefrustet. Ne? Es ist ganz anders gekommen. Die haben geglaubt, die haben gebetet, die waren von Jesus total enttäuscht. Meine Theorie ist, die haben nicht gehört, dass Jesus gesagt hat, komm. Er hat es nicht befohlen, dass sie gehen sollten, dass sie dies Verrückte tun sollten. Also wenn wir was Verrücktes tun, dazu möchte ich euch ermutigen, aber dann müsst ihr bitte hören, dass Jesus sagt, tut das. Ne? Sonst müsst ihr auch eine Konsequenz tragen, vielleicht, die ihr gar nicht wollt. Also, aber hier, Petrus hat diesen Fokus und er geht jetzt los. Und dann passiert auch dieses für mich so Selbstverständliche. Er geht total im Vertrauen los und dann sieht er, was drumherum wieder abgeht. Er kommt in dieses normale Muster, was uns auch passiert wird. Er sieht die Wellen, den Wind und er kriegt Schiss. Und was passiert? Er fängt an zu sinken. Wir gehen manchmal gut los im Glauben auf irgendwas. Wir machen das auch richtig. Wir lösen uns auch auf diesem Boot. Und dann vergessen wir das Wichtigste, auf Jesus zu sehen, mit seiner Hilfe zu rechnen und ihm zu vertrauen. Und dann fangen wir an zu sinken. Und das ist irgendwie doch irgendwie dramatisch. Und dann sieht man ihn schreien. Und wie reagiert Jesus dann? Er sagt dann zwar, du Kleingläubiger, aber er kommt nicht zu spät. Er hält die Hand. Also besser im Sturm eine Armlänge von Jesus entfernt als auf dem sicheren Boot. Und ich fand das so schön, wenn unser Glaube mal baden geht. Das finde ich da auch, ne? Dann ist Jesus da. Also er wird es lohnen, wenn wir im Vertrauen was tun, wenn wir ihm was zutrauen. Selbst wenn wir uns dann nicht richtig verhalten, aber er wird uns nicht im Stich lassen und er wird das auch lohnen. Und das finde ich so schön. Und er sagt hier zu Petrus, du Kleingläubiger, Mann, was hatte der für einen großen Glauben für mich? Was bin ich für ein Kleingläubiger? Wisst ihr, wir kriegen in Indien eine besondere Zeit, ist, wenn wir von den Missionaren uns anhören. Da sind 50 Missionare ungefähr, die vollzeitig, alles Inder, die vollzeitig von Jesus weitererzählen. Und das trotz vieler, vieler Gefahren und Anfechtungen. Sie sind oft nicht gewollt. Sie haben manchmal Angst um ihr Leben, um ihre Familie. Aber sie wollen unbedingt von Jesus weitererzählen. Und einmal im Jahr normal können wir da immer hin. Ich durfte ja auch letztes Jahr wieder dabei sein. Und dann berichten sie, was sie erlebt haben, wo sie den Herrn für loben und preisen. Und sie berichten auch über Gebetsanliegen. Und ich bin immer so beeindruckt, was für verrückte Wunder echt passieren. Manchmal erleben wir hier so wenig, weil wir nicht aus dem Boot gehen, aus unseren komischen Booten. In was für ein Boot bist du? Ist es vielleicht das, was dir keine Angst macht? Ist es da, wo du dich wohlfühlst? Sind es Finanzen? Ich weiß nicht, in welchem Boot du bist, wo du sagst, wenn ich das verlasse, ist doch verrückt. Was denken die anderen aus der Gemeinde? Meine Familie? Ne? Aber auf Jesus wollen wir sehen. Auf ihn wollen wir fokussiert sein. Er wird niemals zu spät kommen und er wird uns nicht fallen lassen. Und er möchte gerne uns segnen. Er möchte, dass wir was mit ihm erleben und vor allen Dingen, dass durch uns noch andere zum Glauben kommen. Dass wir Licht sind und Salz sind. Wie ihr miteinander umgeht, dass andere zum Glauben kommen, wie die erste Gemeinde. Ne? Wie waren sie fokussiert auf Jesus? Sie haben sich getroffen. Sie haben das Abendmahl, wie wir heute, gefeiert. Sie haben Gemeinschaft miteinander. Warum waren die denn so verändert? Weil sie Jesus kennengelernt haben. Weil sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und weil sie einen neuen Fokus bekommen haben, war ihnen das Geld nicht so wichtig. Die haben sich gegenseitig geholfen. Die hatten doch auch alle vorher keine Zeit. Wir haben alle nie Zeit. Ne, nie. Es gibt immer gerade was ganz Besonderes. Ne, aber der Herr möchte deine Zeit. Der sagt, du gehörst ihm doch ganz. Wir werden in aller Ewigkeit Zeit haben, mit dem Herrn zu verbringen. Und er sieht diese 80 Jahre, vielleicht sind es 40, vielleicht sind es 90, anders als wir. Wir sehen das immer als so wichtig an. Ich natürlich auch. Aber er sieht das ganz anders an. Und unser Herr ist einfach großartig. Und wären die anderen 11 aus dem Boot rausgestiegen, was wäre passiert? Hätte Jesus denen auch gesagt, komm du. Was wäre passiert? Was sagt ihr? Seid nicht so schüchtern. Was wäre passiert? Ja, die wären alle gegangen. Natürlich. Und hätten sie auf die Wellen geguckt, wären sie alle gesunken. Und ich hätte gerne gesehen, wie schnell Jesus die alle gehalten hätte. Das hätte er geschafft. Ich bin mir ganz sicher. Denn er ist auch halb Gott. Und jetzt ist er voll wieder Gottes Sohn. Und er hält uns alle auf der ganzen Erde. Und man muss Biegzettel nicht nutzen. Ich möchte aber hiermit schließen und möchte mit dem Bericht weitermachen. Und ich möchte euch noch Bibelverse zum Schluss mitgeben. Und zwar einmal den Aufruf, raus aufs Wasser mit euch. Wollt ihr was erleben mit Gott? Seid ihr enttäuscht, weil ihr nichts erlebt mit dem Herrn? Ja, dann raus aus dem Boot, was auch immer für ein Boot ihr seid. Und der Herr, der wird das segnen, wenn er euch das auch befiehlt, wenn es verrückt wird. Aber es gibt ganz viele Boote, da wisst ihr ganz genau, ihr solltet mal da rausgehen. Und der Herr freut sich schon darauf, euch an die Hand zu nehmen und euren Glauben zu stärken. Auch für andere seid ihr dann einfach ein Vorbild, wenn ihr dann berichtet, was ihr erlebt habt. Also ich habe wirklich am meisten erlebt, wenn ich ihm vertraut habe. Das war ein doofes Gefühl oft. Also ich war mal eine Zeit lang unzufrieden, weil ich gesagt habe, ich möchte auch mehr erleben. Ich möchte auch Wunder erleben. Hey Jesus, du bist doch derselbe. Und er hat mir gesagt, gedanklich gesehen, ja dann los. Ich warte schon da drauf. Ich habe tolle Pläne mit dir, aber du hörst gar nicht auf mich. Und dann habe ich ihn auch nicht mal richtig verstanden, aber ich bin losgegangen. Und dann habe ich im Nachhinein tolle Sachen erlebt, die mich heute stärken. Aber es war oft herausfordernd. Jetzt kann ich immer toll berichten. Jetzt ziehe ich mich dran hoch und halte mich fest, wenn Zweifel aufkommt. Aber zu predigen ist das total einfach. Aber zu leben, das ist das dicke Brett. Und da dürfen wir uns aber darauf freuen, dass er, dieser liebende Heiland, uns an die Hand nimmt, dass er uns liebt und aufbaut, dass er den Sturm, auch wenn es uns später erscheint, ich weiß nicht, so viele verschiedene Stürme haben wir. Ne? Ihr habt ein Leben verloren, ihr habt Krankheiten, ihr habt finanzielle Probleme, ihr habt Sorgen, ihr seid alleine, wie der Job, wie es funktioniert, ihr seid überfordert. In der Familie gibt es Herausforderungen, wir haben alles Stürme. Und der Herr sagt das schon, wenn wir mal durchs finstere Tal gehen. Ne? Also das ist schon klar, dass wir die finstere Teile, keiner will da durchgehen, aber er ist da. Auch wenn wir ihn manchmal gar nicht registriert haben. Und er sagt uns im Psalm 73, Vers 23, 24, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Dann möchte ich euch natürlich noch mitgeben, Josua 1, Vers 9, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und in Jeremia 31, Vers 3, als letzter Vers, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Nehmt das mit. Er hat euch schon immer geliebt und er wird euch immer lieben und er wird euch stets mit Güte begegnen. Amen. Jetzt würde ich die Mia nach vorne bitten. Als ich letztes Jahr eigentlich zu euch kommen wollte, passierte da mal was Schönes, was ungeplant war. Wir erhielten nach über 2 Jahren auf einmal die Möglichkeit, doch nach Indien zu reisen. Und dann nehmt es mir nicht übel, dann habe ich unsere indischen Geschwister vorgezogen. Nein, ich hatte auch wirklich den Auftrag, den Ruf. Ich wusste, dass ich da auch hingehöre jetzt. Und dann bin ich halt nicht hier angekommen. Dann durfte ich mit bei der Gruppe dabei sein in Indien. Und das Schöne ist, so war das sehr einfach. Was erzählen wir euch denn heute von Indien? Weil beim letzten Mal haben wir euch ja viel berichtet und wir wollen euch nicht langweilen. Ihr seid clever, ihr merkt dann, dass wir es immer doppelt erzählen, das wollen wir nicht. Und so darf ich aber, was wir auf der Reise erlebt haben, davon darf ich ein bisschen berichten. Und meine Frau, die war auch schon in Indien, Donato und Jens schon mehrfach. Und die kennt das Gefühl, wenn man dort ankommt. Und da kann sie mal von berichten.
Also ein ganz besonderes Highlight sind die Kinderheime. Eins davon ist ein Mädchenheim. Es sind meistens Mädchen, die entweder Vollwaisen sind oder Halbwaisen. Oder wo die Zustände zu Hause sehr schlecht sind. Genau, das ist ein besonderes Highlight, wenn wir da kommen, egal welche Uhrzeit, sei es auch nachts um 11 oder wie auch immer, die Kinder sind immer noch wach, freuen sich auf uns und die singen und begrüßen uns und also es treibt einem nur noch die Tränen, Freudentränen in die Augen, wie fröhlich die uns empfangen und wie fröhlich die sind. Genau.